Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Runter vom WG-Küchentisch. Neon-Zeitschrift wird überraschend eingestellt.
Abkehr von der Pressefreiheit. Österreichs Politiker wollen ORF-Journalisten an die kurze Leine nehmen.
Aus für OKW-Sender, was tatsächlich hinter der Drohung eines Netz- oder Sendebetreibers steckt.
Blockade für Anti-Werbeblocker-Klage. Bundesgerichtshof erlaubt Adblock Plus.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Twitter-Account des BDZV. Das ist der Verband der Zeitungsverlage. Der Bundesgerichtshof, der hat eine Klage von Springer gegen Adblock Plus abgewiesen. Haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Und die Richter sagen dazu, das Angebot des Werbeblockers stelle keine gezielte Behinderung im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb dar. Dahinter steckt, Adblock Plus versuche nicht, andere Unternehmen zu verdrängen, sondern verfolge in erster Linie das Ziel, seinen eigenen Wettbewerb zu stärken. Da der Anbieter damit Geld erziele, die Anzeige von Werbung auf Verlagsseiten über eine Whitelist zuzulassen, setze das Geschäftsmodell sehr wohl die Funktionsfähigkeit der Verlagswebsites voraus. Springer kündigte eine Verfassungsbeschwerde an. Als Reaktion twitterte der BDZV, Zitat, Werbeblocker gefährden das Geschäftsmodell der Verlage. Whitelisting ist eine moderne Form der Wegelagerei. Vertreiber der Adblocker machen dadurch künftig das Werbegeschäft ohne eigene Leistung, die allein von den Medien erbracht wird. Hashtag Adblocker, Hashtag Werbeblocker, Hashtag Verlage.
Die zweite Meinung.
Kommt heute von Tabea Rösner, die Sprecherin für Verbraucherschutz und Medienpolitik bei den Grünen. Sie twitterte, Zitat, Adblocker können Verbraucherinnen vor allen Dingen beim Datenschutz unterstützen. Insofern gute Entscheidung des BGH, dennoch müssen sich Inhalte auch im Netz finanzieren. Insofern nachvollziehbar, wenn Presseangebote künftig eher die Paywall hochziehen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das europäische Medienmagazin.
Und wir machen uns Sorgen. Sorgen um die Pressefreiheit bei unseren Nachbarn in Österreich. Denn da gibt's Ärger und es ist nicht der erste Ärger zwischen der rechtspopulistischen Partei FPÖ und dem Sender ORF.
Ein FPÖ-Politiker sitzt im obersten Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen ORFs und will, hat er zumindest mal so verlautbaren lassen, ein Drittel der Stellen für Auslandskorrespondenten streichen, wenn, Zitat, diese nicht korrekt sich verhalten.
Also gemeint ist nicht korrekt im Sinne seiner Partei. Für die Pressefreiheit ist das, ich sag mal, ein Skandal.
Die Urbanisierung der österreichischen Medienpolitik ist schon atemberaubend. Das sagt Hans-Peter Siebenhaar. Er lebt als Handelsblatt-Korrespondent in Wien und ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, müssen die ORF-Auslandskorrespondenten jetzt Angst um ihren Job haben, wenn sie nicht im Sinne des Politikers und seiner Partei handeln?
Das ist auf jeden Fall ein Angriff der rechtspopulistischen FPÖ direkt auf den ORF und das ist ja nicht der erste Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, sondern das hat ja Methode und vor wenigen Wochen gab es ja auch wirklich kritische Äußerungen des FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. Also die Regierungspartei FPÖ nimmt den ORF ins Visier, um ihn in seiner bisherigen Form zu zerschlagen.
Jetzt geht es ja konkret in diesem Fall um Norbert Steger. Der spricht unter anderem auch von einem Endkampf, also einem Endkampf, den seiner Meinung nach die Linken im ORF führen. Und er hat auch ja schon davon gesprochen, die Arbeit von Journalisten als unbotmäßig bezeichnet. Also sag mal so nicht so verhalten, wie es eben von der Obrigkeit gefordert wird. Jetzt werden möglicherweise in Österreich diese Begriffe noch etwas anders genutzt als bei uns in Deutschland. Aber das ist doch eindeutig provozierend und komplett darauf ausgelegt, oder?
Das ist natürlich eine Provokation, vor allem ist es auch eine gezielte Provokation, vollkommen richtig. Norbert Steger war früher Vizekanzler Österreichs, er war unter anderem Handelsminister, ist ein erfahrener Medienpolitiker, der seit vielen Jahren im Aufsichtsgremium des ORF sitzt, genannt den Österreich Stiftungsrat und er macht natürlich ganz gezielt eine Provokation. Das funktioniert ein bisschen so wie nach der Echternacher Springprozession, da heißt es, bei der Prozession zwei Schritte vor, ein zurück. Also die Provokation, die Angriffe, ja im Grunde genommen auch ja, die Hetze gegen den ORF hat eine Dimension angenommen, die bislang man tatsächlich eher in Osteuropa oder bei ungarischen Nachbarn oder im nahegelegenen Polen verorten würde, aber nicht in einer westeuropäischen Demokratie. Und vor allem gibt es ja eine Besonderheit, vielleicht ist das auch der Unterschied vom ORF zu ARD und ZDF in der Bundesrepublik. Der ORF ist ja auch ein Stück weit nationale Identität Österreichs. Er ist das größte Medienunternehmen und Österreich ohne den ORF ist eigentlich kaum vorstellbar.
Was steckt denn hinter der Fehde zwischen FPÖ und ORF?
Ganz einfach parteipolitisches Kalkül. Die FPÖ hat natürlich ein Problem mit unabhängigem kritischen Journalismus und viele Moderatoren, viele Journalisten berichten natürlich unabhängig und kritisch über Rechtspopulismus und auch über die Regierungspartei FPÖ in Österreich und verstärken das natürlich auch nochmal durch die Auslandsberichterstattung, die Herr Stegert ja dezidiert Ernst Gehlix an. Ernst Gehlix ist der ORF-Korrespondent in Budapest und er hatte meines Erachtens hervorragend über die Wahl in Ungarn mit dem Sieg von Viktor Orban berichtet. Nein, da werden alte politische Richtungen beglichen und das ist natürlich ein parteipolitisches Ziel der Regierungspartei FPÖ, den ORF in seiner bisherigen Form zu verändern, zu zerschlagen. Man kann viele Verben dafür finden, auf jeden Fall. Der ORF in seiner bisherigen Form soll, wenn es nach der FPÖ geht, so nicht mehr weiter existieren.
Wie reagiert denn jetzt der ORF darauf? Inwieweit lässt er sich tatsächlich vielleicht auch provozieren davon?
Der ORF hat meines Erachtens vor allem der Generaldirektor, das ist entsprechend der Intendant, Alexander Frabitz, hat unmittelbar, und das ist relativ überraschend, weil oft duckt er sich da bei solchen Dingen auch weg, hat das zurückgewiesen. Er hat darüber hinaus auch den Vertrag des Umgangskorrespondenten Ernst Gehlix auch nochmal verlängert bis ins Jahr 2021. Also der ORF und sein Chef wehrt sich dagegen. Aber man muss natürlich wissen, dass der ORF im Gegensatz zu ARD und ZDF weitaus politisierter ist. Und letzten Endes hat auch Alexander Frabitz, der ORF-Chef, seinen Chefposten natürlich einem parteipolitischen Kalkül zu verdanken. Er selbst ist ja auch SPÖ-Mitglied.
Jetzt. Wo könnte das denn nochmal hingehen? Sie haben es auch als Urbanisierung beschrieben. In Anspielung auf Viktor Orban haben wir gerade schon gehört. In seinem Land ist vor einigen Tagen eine weitere oppositionelle Zeitung dem zum Opfer geworden, hat das Handtuch geworfen. Und das heißt, dort ist ja das ganze Mediensystem ins Wanken geraten. Strahlt dieser Streit auch auf andere Medien in Österreich ab? Oder sind das eher nur Zaungäste?
Es ist da natürlich ein Versuch, die Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien im Lande zu domestizieren. Man muss ja wissen, der ORF ist ja sozusagen nicht nur ein öffentlicher Fernsehsender, also er ist Marktführer im Fernsehen, er ist Marktführer im Radio, aber er ist auch noch Marktführer im Internet und er ist der Hauptgesellschafter der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Also das ist ja eine sehr, sehr starke Position und man nimmt den ORF politisch in den Schwitzkasten, um auch ein Stück weit ein Klima der Angst zu verbreiten. Und das ist natürlich genau das, was ein unabhängiger Journalismus nicht verträgt. Und das hat schon illiberale Züge, ähnlich eben wie im Nachbarland Ungarn.
Inwieweit machen Sie sich denn tatsächlich deswegen auch Sorgen, ich sag mal, um die Pressefreiheit in Österreich?
Ich glaube, wenn die Pläne der FPÖ und die Ankündigungen der FPÖ tatsächlich in ein ORF-Gesetz münden sollten, dann muss man sich tatsächlich Sorgen machen um die Pressefreiheit in unserem Nachbarland. Ich hoffe noch, dass der Koalitionspartner ÖVP, also die Konservative Volkspartei, zu der ja auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gehört und nicht nur gehört, sondern deren Chefin ist, dass die ÖVP endlich mal und auch Herr Kanzler Kurz ein Machtwort spricht und einen Riegel vorschiebt auf diese unerträglichen Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Österreich betrachtet sich ja gerne als Bindeglied zwischen Ost und West, aber ich hoffe nicht, dass das heißt, dass man sich medienpolitisch in Richtung Osteuropa entwickelt und weg von den westeuropäischen Standards.
Jetzt haben wir jetzt in dieser Diskussion noch gar nicht über die österreichische Bevölkerung, die ja im Grunde dann die Hörer, Zuschauer, Nutzer und irgendwie auch Finanziers mit des österreichischen, des ORF sind. Wie ist denn da eigentlich die Reaktion auf diese Diskussion? Also gibt es da, weil Sie haben auch gerade den ORF ja als so einen Teil der österreichischen nationalen Identität beschrieben, gibt es da nicht deswegen auch einen unglaublich großen Rückhalt für den ORF? Oder bröckelt auch
der? Nein, man muss das hier genau unterscheiden. Es ist eine komplexe Frage. Also ORF ist Marktführer Radio und im Internet. Das ist ja schon mal eine sehr starke Position, aber natürlich ist er auch in gewisser Weise an der schwachen Position, weil das Thema Rundfunkgebühren ist natürlich auch ein Thema, das in Österreich eine große Rolle spielt, eine große Diskussion auslöst. Also sicherlich hat sie keiner starken Position, auch wenn es im Nachbarland Schweiz ja das Plebiszit ganz eindeutig, überraschend eindeutig zum Vorteil des Schweizer Rundfunks ausgefallen ist. Nein, ich glaube darüber hinaus auch, dass die jetzige Diskussion vor allem noch eine Fachdiskussion ist. Ich glaube, draußen bei den Bürgern ist das kein zentrales Thema. Und das macht es auch im Grunde genommen besonders schlimm, weil diese Diskussion, die jetzt gelöst wurde durch die provokanten Äußerungen des ehemaligen Vizekanzlers Steger, müssten eigentlich Anlass sein für eine breite Unterstützung in der Gesellschaft für den ORF.
Jetzt ist das Ganze ja auch ausgelöst worden, weil er eine sehr prominente Aufgabe dann auch in dem wichtigsten Gremium, Aufsichtsgremium des ORF mit hat. Könnte uns so eine Situation auch in Deutschland blühen, wenn AfD-Vertreter in Mediengremien Verantwortung übernehmen?
Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil sowohl ARD und ZDF sind weitaus weniger politisiert wie der ORF. Die Regierungsparteien haben traditionell in Österreich den ORF als ihr Eigentum betrachtet und dementsprechend auch die Chefposten besetzt, je nachdem wie die Mehrheit haben, waren einmal mit einem konservativen Chef, sprich Generaldirektor, oder mit einem Sozialdemokraten, wie derzeit mit Alexander Frabitz. Das sogenannte Umfärben, also das österreichische Verb, will nichts anderes sagen. Wenn die Wahlen gewonnen sind, dann besetze ich die Schlüsselposition mit meinen Leuten, die natürlich auch für die entsprechende innerliche Ausrichtung sorgen. Davon sind glücklicherweise ARD und ZDF weit entfernt. Und wir haben ja auch seit Jahren eine Diskussion in Deutschland um eine Entpolitisierung der Aufsichtsgremien, der Rundfunkräte, der Fernsehrede. Und da ist nicht alles hat sich gut entwickelt, aber die eine oder andere Korrektur in Sachen weniger Einfluss der Parteien auf die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist in Deutschland dann doch geschehen. Und ich glaube, das macht uns auch ein Stück immun vor einer derartigen Diskussion. Natürlich können Rundfunkräte provozieren und poltern, aber sie haben tatsächlich keine eigentliche Macht, wenn sie solange sie einzelne Rundfunkräte sind. Aber Herr Steger ist ja Teil einer Kampagne der Rechtspopulisten gegen öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Rechtspopulisten stellen nun mal mit der ÖVP die Regierung. Das heißt also, sie besitzen tatsächlich politische Macht und können das derzeitige öffentlich-rechtliche Rundfunksystem per Gesetz auch aus den Angeln heben.
Sagt Hans-Peter Siebenhaar, ist Korrespondent für das Handelsblatt in Wien. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das digital sendende Medienmagazin. Und da kann man nur sagen, zum Glück. Jedenfalls, wenn man sich diese Meldung aus der Welt Anfang des Monats mal anschaut.
Oh ja. Ich hab's mal ausgedrückt, das Internet hier. Mhm. Zitat: In Deutschland droht ein UKW-Blackout. Bis zu 10 Millionen Hörer könnten davon betroffen sein. Betroffen sind die Sender des MDR, des NDR in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit des Deutschlandradios. Auch Privatsender wie Radio FFH, Big FM und Radio NRW droht der UKW-Blackout.
Ja, verschiedene Medien, die haben darüber schon berichtet und das klingt ja auch erstmal nach einem Skandal. Und wir haben auch schon vor ein paar Wochen mal gehört, wie sehr die Deutschen ja ihr Radio lieben. Und das würde ja jetzt bedeuten, auf einmal nur noch rauschen. Und das ist doch echt unvorstellbar eigentlich.
Zum Glück ist es soweit dann am Ende nicht gekommen. Es könnte aber noch passieren. Denn in Deutschland gibt es zurzeit einen skurrilen UKW-Streit. Die drohende Stille hat aber jetzt nichts mit der Digitalisierung des Hörfunks zu tun oder so, sondern ich würde mal so vereinfacht sagen, es geht ums Geld.
Ach so, einfach. Also ja. Auf jeden Fall, es geht auch darum, der Sendebetreiber Media Broadcast, der zieht sich aus dem analogen UKW-Geschäft zurück, weil das Unternehmen im analogen Rundfunk keine Zukunft sieht. Vielleicht auch
kein Geld.
Ja. Genau. Und die neuen Anbieter, die können sich jetzt aber mit einigen Sendern nicht einigen. Und da wollen sich jetzt sogar schon, um das Ganze zu regeln, vom Tisch zu gehen, die Regulierer einschalten.
Was passiert da genau in der Radiobranche? Das sortieren wir jetzt mal mit Rainer Sukko. Er ist UKW-Experte vom Funkerberg, dem Sender- und Funktechnikmuseum in Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Ja, lass uns das echt mal so ein bisschen in Ordnung bringen, weil das ist ja, klingt jetzt erstmal sehr komplex. Vielleicht müssen wir da erst einmal erklären, wie eigentlich das Radioprogramm zum Hörer kommt. Denn es ist jetzt nicht so, dass da jeder Radiosender einfach mal selber eine Antenne aufstellt, ne?
Korrekt. Also im Prinzip, man braucht vier Sachen, um eine Radiosendung auszustrahlen. Man braucht also erstmal das Programm, sprich ein Studio. Mhm. Man braucht einen Sender, also das Gerät, das die Sendeleistung erzeugt und die Modulation, also das Programm dort drauf moduliert. Man braucht eine Antenne, um alles abzustrahlen und letztendlich eine Stromversorgung. Die ist unkritisch, aber um alles andere dreht sich genau dieser Konflikt, über den ihr bereits sehr korrekt eingeführt habt.
Mhm. Immerhin, schon mal was richtig. Es gibt also verschiedene Impulse, kann man so sagen, die dazu geführt haben, dass es eben jetzt diesen UKW-Streit zwischen den Sendebetreibern und den Sendern gibt. Und der wichtigste Auslöser hat aber, ich sag mal so, auch was mit Privatisierung zu tun.
Ja, der ist eigentlich schon sehr, sehr lange her, weil irgendwann hat sich die Politik in Deutschland entschlossen, dass terrestrischer Rundfunk, also das Abstrahlen eines Radioprogramms, nicht mehr sozusagen staatliche Hoheit ist, im Sinne von, dass die Infrastruktur in staatlicher Hand liegt, sondern das Absenden eines Rundfunkprogramms durfte auch in private Hände gegeben werden. Anfänglich war das eigentlich unkompliziert, weil am Anfang gab es keine Konkurrenz, außer letztendlich die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Post, was die Media Broadcast quasi ist. Aber dann ging es los, dass eben auch private Anbieter ihre eigenen Stationen angeboten haben. Und da ging es eigentlich, war der Auslöser, dass dann die Regulierungsbehörde auf den Plan kam, weil eben die konkurrierenden Unternehmen logischerweise Zugang in den Markt bekommen sollten. Und das diese zweite die Regulierung des Marktes hat letztendlich auch ein bisschen zu den Verwerfungen jetzt geführt.
Inwiefern?
Also die Media Broadcast hat festgestellt, dass sie mit ihren bisher geführten Geschäft nicht mehr ausreichend Geld verdienen kann oder vielleicht auch überhaupt kein Geld verdienen kann. Hintergrund, man muss wissen, Radio senden und abstrahlen ist teuer und es kommt noch ein dritter Player auf das Spiel, nämlich die Funkturm GmbH, deren die meisten Antennenträger gehören. Das heißt, auch die Funkturm GmbH ist partizipiert an dem Geschäft. Und die Media Broadcast wollte gerne die Preise erhöhen und hat diese Preise nicht bekommen. Also die Bundesnetzagentur hat gesagt, nein, gibt's nicht. Und das war im Prinzip der Auslöser, dass die Media Broadcast mit der Friedenheit im Hintergrund offensichtlich festgestellt hat, dann können wir unser UKW-Geschäftsmodell so nicht weiter betreiben.
Okay, also die konzentrieren sich eher so auf digitale Produkte. Aber wenn man das mal so vergleicht, zum Beispiel mit dem Telefonmarkt, da kennen wir das ja auch schon. Ja? Also da ist der Markt ja auch vor Jahren entmonopolisiert. Worden. Das hat geklappt. Warum scheint das denn jetzt im UKW-Markt nicht zu klappen?
Naja, also der UKW-Markt ist, ganz ehrlich, ist was ganz Spezielles. Also es gibt ja, er ist ja nicht frei zugänglich, es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Radiostationen, die ihr Programm per UKW ausstrahlen können überhaupt nur. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Frequenzen, es gibt eine begrenzte Anzahl von Stationen, die überhaupt, Punkten, wo überhaupt ausgestrahlt werden kann. Also naja, also das ist natürlich ein Markt, ist alles gut, aber so richtig groß und frei und zur Expansion geeignet ist der ja eher nicht.
Wie schätzt du das ein? So eine endgültige Einigung zwischen den Sendern und den Sendebetreibern, die gibt's ja noch nicht. Könnte das tatsächlich denn diesen befürchteten Hörfunk-Blackout noch geben?
Naja, also erstmal muss man einordnen, was der Blackout ist. Also es gibt halt viele, viele Sender, die überhaupt nicht betroffen sind. Beispielsweise der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, die betreiben ihre Sender und ihre Antennen und alles selber. Da ist überhaupt keine Gefahr. Viele, viele andere Programme haben die Antennen von der Media Broadcast gekauft, müssen sich jetzt selber mit der Funktum oder mit dem Antennenträger einigen. Aber also da besteht eigentlich gar keine Gefahr. Die große Frage ist also, ob es wirklich ein Blackout ist. Und das Zweite ist, also eine Firma darf entscheiden, ne, ob sie Geschäft machen will in ihrem Markt oder nicht. Also von der Warte her, ich kann mir schon vorstellen, dass die Media Broadcast sagt, das können wir jetzt nicht auf ewig weitertreiben. Ich habe es mal mit einem Autohändler oder mit einem Autovermieter verglichen. Ne? Der vermietet sein Auto ja auch nicht, also gibt sein Auto auch nicht her und sagt, naja, wir einigen uns in 14 Tagen mal über den Vertrag oder in 2 Monaten. So, und es gibt jetzt eine Übergangsfrist bis in den Juni hinein. Da wird man gucken, ob sich alle Beteiligten, das sind eben wirklich skurrilste Situationen kommen zustande, ja, dass auf einem Sendemast an einer Antenne mehrere Partner in verschiedenen Konstellationen ihr Programm übertragen. Das ist wirklich auch rechtlich eine schwierige Konstellation. Und ich bin gespannt, ob da wirklich sich alle einigen und den Willen haben, das wirklich zu heilen, das Thema.
Was sagt uns denn dieser Streit über die Situation von UKW in Deutschland aus? Die Privatsender verdienen ja da sehr gutes Geld damit. Media Broadcast sieht keine Zukunft. Ja, was denn nun?
Das ist übrigens ein sehr schöner Widerspruch, glaube ich. Also, wenn wir mal in die Zukunft blicken wollen, dann glaube ich, muss eine Entscheidung her in absehbarer Zeit, was passiert mit unserem Rundfunk. Also wollen wir terrestrisch, also per Antenne senden? Das ist letztendlich eine politische Entscheidung. So, und wenn wir das wollen, dann müssen die Bedingungen dafür geschaffen werden. Und wenn die Bedingungen markttechnisch nicht abzubilden sind, dann muss man überlegen, ob man das anders macht. Oder aber, das wäre eben auch eine Möglichkeit, sich zu konzentrieren auf zum Beispiel Digitalradio in absehbarer Zeit, damit eben für die Firmen klar ist, okay, also UKW wird nicht in 10 Jahren abgeschaltet, UKW wird in 10 Jahren abgeschaltet, so, dann ist das Geschäft dort begrenzt, aber dann kann man eben frei in Digitalradio, also DAB Plus investieren. Also im Prinzip muss eigentlich eine klare politische Aussage her, was wollen wir eigentlich in unserem Land.
Und die fehlt einfach jetzt.
Ja, also ich persönlich empfinde die als fehlend.
Glaubst du denn, dass die Politik dieses Thema überhaupt auf dem Schirm hat?
Also wenn ich mir die Lukrativität des per Internet ausgestrahlten linearen Programms angucke, nämlich dass die Anbieter direkt Feedback von ihren Kunden wie alles, was im Internet unterwegs ist, erzeugt ja auch Radiohören im Internet Daten. Wenn ich überlege, wie lukrativ das ist und wenn ich mir vorstelle, wie stark Lobbyisten unterwegs sind in der Politik, dann könnte es vielleicht sein, dass sie das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Mir fällt immer wieder ein Beispiel ein. Ja, was ist, also terrestrischer Rundfunk ist zum Beispiel auch Notfallrundfunk. Ja, also was passiert, wenn wir, ich meine, wir wollen es nicht hoffen, dass irgendwann mal eine Naturkatastrophe oder keine Ahnung was kommt, aber wir haben ja, temporär haben wir ja sowas. Und was sollen wir machen, wenn nichts mehr funktioniert, außer vielleicht ein Rundfunksender? Also ich finde, sowas sollte auch alles überlegt werden und vielleicht hört ja jetzt Frau Merkel zu und dann soll sich das Thema auf den Zettel schreiben.
Sagt Rainer Sukow vom Funkerberg, dem Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Mit ihm haben wir mal diesen skurrilen UKW-Streit entschlüsselt, der gerade in der Radioszene hier in Deutschland tobt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das nostalgische Medienmagazin. Für junge Leserinnen und Leser, die schon lange volljährig sind, aber ihre jugendliche Unbeschwertheit bewahren wollen. So wurde vor 15 Jahren die Zeitschrift Neon vorgestellt. Also es geht nicht um uns. Und man muss mal wirklich sagen, da waren ja alle richtig überrascht, wie das durch die Decke ging. Auflagen, Rekorde, viel Bewunderung aus der Branche, ein Erfolgsmodell. So ließ sich die Neon zumindest zu ihren Hochzeiten beschreiben.
Er lag auch bei uns in der WG, ne? Muss man, glaube ich, sagen.
Die hast du aber immer mitgebracht.
Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, die Zeiten, nicht nur bei mir, sondern eben auch für Neon, haben sich geändert. 60.000 Leser sind noch übrig geblieben. Das waren mal 250.000. Und 60.000, das ist zu wenig. Deswegen ist bald Schluss im Juni. Da erscheint die letzte Ausgabe, der Printausgabe der Neon. Und der Hoffnung immerhin digital soll es weitergehen.
Und das ist ja was ganz Interessantes. Bei dieser Meldung hat man wirklich in dieser Woche spüren können, dass es eine richtig große Betroffenheit gibt. Und normalerweise ist es ja so, dass wir als Journalisten ständig über Veränderungen berichten. Aber wenn es dann mal einem selber betrifft oder ein Medium, was einem nahesteht, dann wird man doch sehr sentimental. Mhm. Und ich glaube, als Neon-Chefredakteurin Ruth Fendt in dieser Woche das Aus des Printhefts ankündigte und sagte, dass es digital weitergehen sollte, da hat es auch wirklich eine Welle der Nostalgie in den Medien und sozialen Netzwerken ausgelöst.
Nutzen jetzt eigentlich junge Erwachsene heute einfach kein Papier mehr oder haben die sich doch auch von diesem Neon-Lebensgefühl verabschiedet? Das wollen wir mal analysieren. Und Kommunikationswissenschaftler Professor Stefan Weichert von der Hamburg Media School, der sieht das Problem hausgemacht.
Also ich glaube, das Konzept hat sich ein wenig überholt. Jede Generation hat ja so ihre Zeitschrift, ihr Medium, ihre Website. Und Neon ist für eine Altersgruppe gemacht, die dem Angebot schlicht entwachsen ist und jetzt einfach nicht mehr interessant ist für die jetzt 20-Jährigen, unter 20-Jährigen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr das, was junge Leute lesen wollen.
Das sagte er uns gestern hier im Deutschlandfunk Nova Update. Und dabei betonte er auch nochmal, dass die Neon es in letzter Zeit nicht geschafft habe, sich mit den Millennials zu verändern. Andere Angebote wie Bento oder Set, die würden den Nerv der Millennials eben heute viel besser treffen.
Es gibt neue Medienmarken, die beliebt sind, die populär sind, die ganz andere Geschichten erzählen, die andere Themen aufgreifen. Offensichtlich ist es Neon nicht gelungen, diesen Zeitgeist zu finden, die Leute abzuholen, das Lebensgefühl zu repräsentieren. Das muss man einfach so eingestehen, dass das nicht geklappt hat.
Soweit Stefan Weichert, gestern hier im Programm von Deutschlandfunk Nova.
Und inzwischen sind ganz viele Reaktionen eingetrudelt. Wir haben das mal so ein bisschen für euch gesammelt. Horizont hat zum Beispiel nochmal hier die Auflage rausgekramt. Da muss man echt sagen, das ging echt so erst richtig nach oben und dann nach unten, wie so ein Buckelwal. So 2003 ging es ja los, so 250.000 Exemplare zwischendrin und nämlich im Jahr 2011, das war so die Hochzeit und vorher und nachher gab es nicht mehr so viele und jetzt zum Schluss waren es im vierten Quartal 2017 nur noch 60.977 Exemplare und jetzt geht es sogar nochmal runter auf 58.000 Exemplare.
Ich habe mal bei Spiegel Online geschaut, die haben einen, ich sag mal, Nachruf veröffentlicht, überschrieben mit Abschied vom Ich-Journalismus und dort schrieb Eva Töne, ich zitiere mal, gleichzeitig steckte in dieser Alles-ist-gut-Haltung aber auch immer ein Grusel, denn 2003 war eben nicht nur das Jahr, in dem junge Menschen nicht wussten, wie sie ihre Steuererklärung machen sollten, sondern auch das, in dem die USA in den Irak einmarschierten und eine Reihe an Naturkatastrophen Klimawandeldiskussionen auslöste. Klar, im Nachhinein weiß man alles besser, aber in der Neon war der politische Blick meist durchs Selbst weichgespült. Und weiter schreibt sie, die richtig coolen Leute, die lasen die Neon auch eher als Guilty Pleasure, heimlich auf dem WG-Klo, ja, weil sie immer alles übers ziemlich privilegierte Ich, also so, hallo, macht eure Steuererklärung, drehte, statt eben kritisch über die Verhältnisse, die das Ich und seine Wünsche machten. Selbst bei den großen Befindlichkeitstexten guckte man nie so genau hin, dass mehr als die Frage nach der großen Liebe, die man auch im Kleinen leben kann, zum Vorschein kam.
Hast du eigentlich die Neon dann richtig gelesen oder eher so wie so ein Totem unter einem Arm getragen? So?
Ja, ich habe die anfangs richtig gelesen. Also auch so von vorne bis hinten, das lese ich jetzt mal alles. Und dann habe ich auch immer so, das war auch so die Zeit, während ich im kommunikationswissenschaftlichen Studium war, da möchte ich auch mal für schreiben. Das war immer so dieser Effekt. Ja, das habe ich nie gemacht übrigens. Vielleicht war es auch gut, jetzt im Nachhinein bin ich schlauer. Aber das war so, ich fand das schon am Anfang ziemlich toll.
Dirk Peitz hat für die Neon geschrieben und jetzt bei Zeit Online kommt er aber nicht zu dem Schluss, dass die Neon nicht mehr das Lebensgefühl der Zielgruppe träfe. Er schreibt, Zitat, am Ende ist Neon nicht das Lebensgefühl ausgegangen, das wird immer da sein. Es ist auch nicht so, als hätten die Macher ihre Zielgruppe aus dem Augen verloren. Sie mussten ihr nur irgendwann hinterherlaufen, dorthin, wo sie ihr Lebensgefühl leichter, schneller, schöner wiederfanden und konkreter im permanenten Miteinander kommunizieren. Wir ist nur ein Chatfenster entfernt. Ein Rennen dagegen kann man nicht gewinnen und das gilt nicht nur für Magazinmacher. Das hätte Neon vielleicht noch rechtzeitig von den Grünen lernen können. Bestenfalls spaziert man mit. Dafür muss man sich allerdings rechtzeitig in Bewegung setzen. Soweit konnten wir das bei Zeit Online lesen.
Gucken wir nochmal auf die Süddeutsche Zeitung, die auch ähnlich wie die FAZ noch einen anderen möglichen Grund für das Aus mit in die Diskussion bringt. Nämlich, dass die jüngsten Veränderungen dem Konzept, sagen wir mal so, nicht geholfen haben. Zitat auch nochmal aus der Süddeutschen. Der digitale Wandel wird aber nicht die einzige Disruption sein, die Neon in den vergangenen Jahren zugesetzt hat. Als der Verlag 2013 entschied, das Heft samt Redaktion in die Zentrale zu verpflanzen, war das ein bisschen so, als müsste der wilde Nachwuchs aus der Münchner WG zu Mutti in die Einliegerwohnung ziehen. Ganz hat sich Neon davon nie erholt. Ein Gutteil der Redakteure, ganz Vertreter ihrer dafür oft gescholtenen Generation, gab damals live den Vorzug gegenüber Work und blieb in München. In Hamburg folgten dann diverse personal- und strategische Entscheidungen, mit denen man nicht nur in der Redaktion nicht immer glücklich war. Dominik Wiechmann, der zur Zeit des Umzugs Chefredakteur des Stern war, schreibt bei Twitter, die Einstellung von Neon habe nichts mit dem Zeitgeist zu tun, sondern sei eine Folge von jahrelangem verlegerischem Missmanagement.
Ja, also in diese Richtung könnte man auch was bei Media lesen und die haben auch ein bisschen drauf rumgedacht und mal so ein bisschen immer auf die Mutter geschaut, auf Gruner und Jahr, und dort heißt es, Zitat, möglich, dass die Entscheidung von Gruner bei der Print Neon jetzt den Stecker zu ziehen, auch mit dem Start des neuen Magazins JWD, das rund um Joko Winterscheid gestrickt wurde, zusammenhängt. JWD erinnert in der Machart an den Neon-Stil und in der Branche heißt es, dass man bei Gruner und Jahr mit dem Verkauf des JWD-Erstlings durchaus zufrieden sei. Wenn man bald einen erfolgreichen Neustart vermelden kann, tut man sich womöglich leichter, eine harte Entscheidung wie das Neon auszufällen.
Und ich glaube, was auch so an verschiedenen Stellen mal so in ähnlicher Weise gelesener Titel ist, Neon leuchtet nicht mehr, Ende eines Lässig-Magazins. Also, ja.
Ich fände eigentlich so das schönste, gefühligste Fazit oder Nachruf klingt ja auch schon zu traurig, kam von Julia Brummert von intro.de und ich lese mal das Ende vor und ich empfehle euch auch nochmal den ganzen Text zu lesen. Sie schreibt, ich musste an meine Eltern denken, die wehmütig sagten, dass es seltsam ist, dass es in unserer Heimatstadt bald kein Karstadt-Kaufhaus mehr gibt. Aber ihr habt da doch eh schon lange nicht mehr wirklich eingekauft, habe ich gerufen. Trotzdem lautet die Antwort. Ich habe Neon eh schon länger fast nur noch aus beruflichem Interesse gelesen oder auf langen Autofahrten zu Festivals im Sommer. Trotzdem denke ich jetzt auch.
Ja, das trifft es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. So dieses Gefühl, das viele haben, die wenigstens punktuell in ihrer Leserkarriere mit der Neon zu tun hatten. Also ich könnte mich da einreihen in diese Gefühlslage, muss ich sagen. Aber trotzdem, also fehlt mir wahrscheinlich nichts.
Aber woran hat es gelegen, dass wir jetzt irgendwie alle trotzdem betroffen sind, auch wenn wir vielleicht zuletzt die Neon nicht mehr wirklich gelesen haben?
Naja, vielleicht schon auch deswegen, weil als Neon vor so knappen anderthalb Jahrzehnten dann irgendwie aufkam, da war das so, ja doch irgendwie sowas sehr Neues und Modernes. Zwar irgendwie Print, quasi klassischer Distributionsweg, aber da war dieses, quasi dieses WG-Feeling, so, ne? Dieses Wilde, so ein Stück weit und irgendwie mal anders machen und was man heute ja ganz viel und auch noch wieder anders fast überall sieht, war damals schon irgendwie neuer. Und das ist, glaube ich, was so nachhaltig den einen oder anderen doch beeindruckt hat irgendwie.
Vielleicht für diese Generation, für die Millennials, waren es so die ersten, ne? Kann man sagen, die was gemacht haben. Und das ist so ein Community zusammen, so ein Community-Gefühl ist damals entstanden. Aber das reicht einfach nicht mehr aus, dass wenn man irgendwie das Wort Neon hört, dass man sich zwar über dieses Gefühl freut, aber es einem nicht mehr so stark an sich ranzieht, dass man dann auch das Produkt kauft. So,
ja. Ne? Ich weiß gar nicht, wann mir überhaupt zum letzten Mal an irgendeinem Zeitungskiosk die Neon überhaupt ins Auge gefallen ist.
Ja.
Also ich weiß, ach Gott, jetzt erzähle ich von früher, das ist eigentlich nicht gut, weil dann vergraue ich unsere eigene Zielgruppe. Ich bin viel älter, als ich mich anhöre. Aber,
das stimmt nicht, Herr Pähler.
vielen Dank. Aber hatte ich noch immer diese gelegentlichen Nachhausefahrten mit der Bahn. Mhm. Und dann hatte ich immer so Umsteige in Hamm, Westfalen. Und die haben aber einen großen Bahnhofskiosk. Und da habe ich mir auf jeden Fall, wenn ich sie mir nicht gekauft habe, habe ich sie mir auf jeden Fall immer durchgelesen während der Wartezeit. Meistens habe ich sie sogar gekauft. Also da war die, das war auch so was Heimeliges. Ich sage jetzt nicht Heimat, weil das ist mir so viel benutzt letzte Zeit. Aber das war schon irgendwie auch schön, dazu zu gehören.
Vielleicht gibt es dann auch, es ist jetzt einfach die Zeit auch für diese Zielgruppe, sich zu spezialisieren. Ne? Also wenn man sich mal guckt, zum Beispiel die Beef von Gruner und Jahr oder JWD ist da auch nochmal ein ganz anderer, da läuft über Personalisierung. Also da ist, glaube ich, vielleicht auch einfach ein bisschen was anderes angebrochen, dass man einfach nicht mehr mit einem einzigen Magazin so eine ganze Generation ansprechen kann. Vielleicht ist das auch so ein bisschen vorbei. Ich glaube nämlich auch, wenn man sich mal jetzt so Bento, Z und Co. anschaut oder auch jetzt auch die What's On oder Watson auf Deutsch oder auch die Neon-Seite. Ich habe mir heute mal alle Startseiten angeschaut oder auch BuzzFeed. Da muss ich sagen, es ist alles sehr austauschbar und es gibt sehr wenige Schnittpunkte, wo ich sage, so okay, da differenzieren die sich. Und das finde ich, denke ich so, ob der Markt wirklich so groß ist für diese ganzen Projekte, bin ich skeptisch.
Ich denke, da werden wir auch noch Bereinigungen und Veränderungen sehen. Was ich aber davon noch sagen wollte, ich glaube übrigens nicht, dass das was Typisches für Medienschaffende ist, so sich jetzt so schwer mit Veränderungen zu tun, wenn es sie selbst betrifft. Ich glaube, das ist total normal für jede Branche.
Hm.
Also Veränderungen müssen sein, die tun irgendwie manchmal weh und man übersteht sie auch. Manchmal besser, manchmal schlechter und dann geht's weiter. Aber ich glaube nicht, dass das was typisch Journalistisches ist.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ein bisschen traurig sein darf man trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Appella, spielen wir noch ein bisschen.
Was mit Köpfen. Das Medienquiz.
Diese Woche ist extrem viel passiert in der Medienbranche. Ich weiß mal gar nicht, wie man das hier alles unterbringen kann, aber ich bin mir sicher, das ein oder andere Thema werden wir auch noch jetzt hier für euch verwursten. Magst du mal die erste Frage stellen, Herr Pähler?
Ja, ich stelle dir die erste Frage und die Antwort darauf ist auch mein Motto für unser heutiges Was-mit-Köpfen-Quiz.
Okay.
Ich bin sehr neidisch, weil das würde ich auch gern machen. Und irgendwie ist das auch, als würden wir zusammen auf mal eine Quiz-Show moderieren. Jörg Pilawa und Günther Jauch werden ja demnächst eine gemeinsame Quiz-Show moderieren.
Ah.
Und ich möchte gerne von dir wissen, also in der ARD, ORF und vom Schweizer Fernsehen wird die produziert. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie denn diese Quiz-Show heißen wird.
Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, Herr Pelle. Ich habe keine Ahnung. Ich rate einfach mal.
Mhm.
Team Quiz.
Nein. Wie gesagt, wie das Motto, was ich mir heute genommen habe, sie wird heißen, ich weiß alles.
Ja, aber schauen wir mal.
Stimmt, ist was anderes. Ne? Aber ist schon mal kein Punkt für dich. Das freut mich. Also du bist dran.
Ja.
Ich soll ja bissiger werden wieder hier bei Was mit Köpfen, habe ich mir sagen lassen.
Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat sich heute geäußert, denn es wird ja gerade in verschiedenen Gremien und auch Einrichtungen auf politischer Ebene darüber auch debattiert, wie denn sich der Rundfunkbeitrag in Zukunft entwickeln kann.
Ja.
Und der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm erhofft auf eine Erhöhung des Beitrags ab demnächst. Und er spricht da von einem interessanten Wort, wie er das bezeichnet. Und zwar von einer Teuerungsanpassung.
Okay.
Und die Länder haben dann gesagt, so ja, bitte, liebe ARD, gebt uns doch mal bekannt, wie ihr euch weitere Sparüberlegungen des Senderverbundes denn auch vorstellt.
Mhm.
Und da hat die ARD heute gesagt, dass sie kein weiteres Sparpaket vorlegen möchte. Ab wann soll denn dann jetzt dann eine Veränderung des Rundfunkbeitrags möglich sein? Also ab welchem Jahr soll das gelten?
Oh.
Also wann beginnt die neue Periode des Rundfunkbeitrags?
Also, was haben wir heute?
Heute haben wir 2018.
Okay, kannst du mir einen Tipp geben, wann hat die letzte Periode angefangen?
Oh, das weiß ich nicht.
Das ist bestimmt immer so für 5 Jahre, oder?
Ja. Aber wenn man überlegt, so bis das dann so durch ist und so. Aber auf jeden Fall gebe ich dir nicht so lange Zeit mit der Antwort.
Okay. Ich sag mal so, da habe ich gar nicht abweichen.
Nein.
Ah.
Es ist nicht so schwer.
2020.
2021,
ach,
Herr
Mann.
Pähler.
Ah. Na gut. Das habe ich nicht gewusst. Wir haben ja vorhin schon über Neon gesprochen.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Sternableger, kann man ja eigentlich sagen, auch gewesen.
Mhm.
Die haben ja auch gerade eine Veränderung wieder bringen die an den Start und die verändern das, was draufsteht. Also so heißt es weiter Stern, aber die kehren zurück zu einem alten Claim, der heißt, was uns bewegt.
Mhm.
Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, vielleicht sagt vielleicht auch aus, warum sie den jetzigen Claim ablösen. Wie hieß denn der eigentlich? Der Untertitel des Stern, der Claim. Stern?
Der war Stern bewegt, oder?
Nee, das ist ja das Neue wieder, das neue Alte.
Ach so, nee, weiß ich nicht.
Stern, das Reporter-Magazin.
Ernsthaft?
Ja, hab ich nicht gewusst.
Ich habe auch schon lange
also
Stern nicht mehr reingeschaut.
Hm.
Große Verwunderung heute rund in den Nachwehen des Echo-Skandals. Das ist zunächst ein Statement von der Plattenfirma von Kollega und Farid Bang gab, dass sie die eher erstmal verteidigt haben. Und dann kam ja später im weiteren Verlauf des Tages nochmal raus, dass sie erstmal die Zusammenarbeit, pausieren lassen. Meine Frage an dich ist, welche Plattenfirma ist denn das eigentlich? Die da heute so in Schlagzeilen war.
Ist es BMG?
Richtig. Punkt für dich, Herr Pähler.
Ich freue mich. Erzählst du doch meine ostwestfälische Heimat gleich wieder aus.
Genau, Bertelsmann steht dahinter.
Ganz genau. Ich habe nochmal geguckt, die Kollegen von Media, die haben nochmal vor einem Jahr haben die so ein Facebook-Ranking deutscher Politiker gemacht. Und damals natürlich ganz weit oben hier Mr. Schwarz-Weiß-Foto, drei Tage Bart und T-Shirt, Christian Lindner. Der ist ziemlich abgeschmiert, liegt jetzt irgendwie nur
Wir haben 20 Sekunden.
Okay, dann sag mir die Antwort, wer liegt heute auf Platz 1?
Alice Weidel.
Das ist richtig.
Ja.
Mist. Ha! Noch eine Frage.
1 zu 1. Das schaffen wir nicht mehr. Die stelle ich dir nächste Woche.
500.000, sag ich. Falsch.
Kann ich bis jetzt dahin fragen? Wünsche ich eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.